Stille, das halten viele ja gar nicht aus. Und das hat ja auch mit Hören zu tun. Ich kann ja auch hören, dass ich nichts höre. Wenn die Menschen mehr moralische Skrupel hätten, dann hätten wir keine Kriege auf dieser Welt.
Damit Hören wieder bewusst wird, hört sich gut an. Der Audio-Podcast von Ulrich Allroggen. Heute mit Christian Henner-Feher. Hallo Christian.
Hallo Ulrich.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt, was wir heute hervorbringen.
Sicher was ganz, was Großartiges.
Was Exquisites bestimmt. Kurzer Einstieg für alle, die uns nicht kennen. Wir haben uns kennengelernt über einen Kurs beim Team 4. Team 4 ist, und da wirst du gleich schon Grund zum Widerspruch haben, für die Hörer aus anderen nicht österreichischen Ländern, das Team 4 ist so eine Art Verein, der Künstler in der Arbeitslosigkeit betreut und unter anderem Fortbildungen anbietet.
Es ist einfach ein Weiterbildungsanbieter.
Und der arbeitet aber wieder zusammen mit einem anderen Verein, der diese Weiterbildung organisiert, die Räume gemietet hat.
Das sind keine Vereine dabei, das sind nur Unternehmen.
Unternehmen.
Nur Unternehmen und der Hauptsitz ist in Graz,
aha.
Aber das ist eigentlich nicht relevant.
Das ist nicht relevant, vielleicht schneide ich es auch raus, aber erstmal tasten wir uns ran. Aber im Rahmen dieses Unternehmens, in Wien am Erdberg sind die Räume, wo diese Kurse stattfinden, bietest du seit langem schon Kurse an und der Kurs, den ich besucht habe, war Social Media Marketing für Künstler. Ist das richtig?
Ich glaube nicht, dass er so heißt. Vor allem nicht dezidiert für Künstler, Künstlerinnen.
Und im Rahmen dieses Kurses habe ich dich erlebt als jemand, der versucht, sehr individuelle Lösungen anzubieten für die Leute, die ihm dazugeschwemmt werden. Und ich habe gemerkt, dass es manchmal die Geduld einiger Kursteilnehmer ein bisschen strapaziert hat, dass du wirklich so intensiv und individuell eingehst auf die Leute. Aber ich habe auch bewundert, mit welcher Nonchalance du darüber hinweggegangen bist, dass Leute anfangen, irgendwie sich zu langweilen, in die Handy zu gucken oder ständig dazwischen zu reden. Das ist eine sehr angenehme Atmosphäre in deinen Kursen.
Naja, ich glaube, dass es nicht darum geht, in den Kursen Wissen zu vermitteln, sondern jemanden ins Tun zu bringen.
Ja.
Und das kann ich nicht, indem ich einfach nur irgendwelche Folien, aha, an die Wand schmeiß und dann mein Ding runterbete.
Nee.
Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, auf einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzugehen, mhm, und zu schauen, dass ich halt da jemanden ins Tun bringe. Lernen kann ich auch mit Hilfe von YouTube oder mit Büchern das.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwie wirklich den Wunsch hast, ein passendes Format für die einzelnen Leute zu finden.
Ja, das ist vielleicht jetzt so gerade der Unterschied von Team 4 zu AMS oder Arbeitsämtern, wie es in Deutschland heißt, weil die ja nur beauftragt werden. Und also Team 4 hat schon ein bisschen einen anderen Anspruch.
Mhm.
Und das merkt man auch so in den Bewertungen, dass das, glaube ich, die Weiterbildungseinrichtung ist, die die größte Zufriedenheit bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
mhm,
hat.
Mhm.
Und das hat einfach damit zu tun, dass man das eben anders aufsetzt, auch von den Inhalten her. Also, mhm, eben nicht irgendwie was völlig Unsinniges, sondern das ist in der Regel State of the Art, was, ja, da passiert. Und
ja,
insofern.
Ich habe auch, als ich diesen Kurs empfohlen bekommen habe vom Team 4, also gibt es immer eine Menge Zettel, wo man dann sehen kann, das sind die Kursbeschreibungen, das und das. Und dann gibt es ein paar, die tatsächlich zugänglich sind. Und dann war, glaube ich, bei deinem Kurs relativ kurzfristig noch was frei. Da gab es zwar eine Warteliste, aber es ist irgendwo jemand abgesprungen und ich bin da so reingerutscht. Und ich habe das halt 2-3 Leuten erzählt aus der Branche, die gesagt haben, Christian Henner-Feher, super, super Kurs, wirst du viel lernen. Also das ist einen guten Ruf mit dem, was du da machst.
Das freut mich zu hören.
Und das, obwohl du das schon so lange machst. Wie lange bist du dabei?
Ich weiß das nicht genau.
Okay, dann reden wir nicht über sowas.
Ich weiß das wirklich nicht genau. Also ich bin, glaube ich, da so mit am längsten dabei, aber, mhm, ich ich weiß das nicht. Ich weiß das auch bei allen anderen Anbietern nicht. Bei mir ist es einfach so, das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich unterrichte auch noch an ein paar Universitäten. Und ich bin da einfach schon seit ewigen Zeiten, ja, oder auch Institut für Kulturkonzepte. Wenn du mich da fragst, wie lange ich da bin, keine Ahnung.
Dann frage ich dich nicht.
Lange halt.
Ja. Aber mich interessiert natürlich, wie du da hingekommen bist. Was war dein Weg? Womit hast du angefangen? Was war dein erster Berufswunsch? Oder wo hat es dich, und wie hat es dich überhaupt nach Wien verschlagen? Also.
Ja, nach Wien hat es mich verschlagen. Ich habe in Erlangen Theaterwissenschaft studiert. Und
im Fränkischen.
Genau. Also ich wollte nicht in der Großstadt studieren, weil ich ja selber aus München komme. Ich wollte weg und wollte mal in einer kleineren Stadt leben. Das war eigentlich auch sehr angenehm. So, wenn du abends um 8 beschließen kannst, dass du ins Kino gehst und der Film fängt 15 Minuten später an, das hat schon Vorteile. Also so kurze Wege, das ist eigentlich eine coole Sache. Und ich habe dann da, ich glaube, man hat Zwischenprüfung, hatte ich, also irgendwie so Halbzeit. Und dann habe ich plötzlich die Idee gehabt, wenn man Theaterwissenschaft studiert, dann muss man das mal in Wien studieren, weil ja Wien so die Theaterstadt ist. Und habe mir dann ein Auto ausgeliehen, bin hierher gefahren und habe mir ein Zimmer so zur Untermiete gemietet. Und ja, dann war ich hier.
Einfach spontan, ich wechsle jetzt ein Studium.
Bin daher gekommen, ja, dann musste natürlich die Formalia erledigen. Also ich glaube, das Auslandssemester oder so ähnlich hieß das, das weiß ich jetzt leider nicht mehr so genau.
Das sollte Erasmus heißen. Ja.
Irgendwie halt, ist egal. Und ja, da war ich dann. Und nicht das erste Mal in eine Vorlesung gegangen und da war ich total schockiert. Die Vorlesung war im Audimax, also ein Riesenbetrieb, unüberschaubare Menschenmengen.
Ist das am Ring? In einem alten Unigebäude?
Ich weiß nicht mehr, wo es war. Es war ein großer Hörsaal. Entweder war es da in der Michaelerburg, da wo die Theaterwissenschaft früher war. Oder es war vielleicht sogar an der Uni. Das weiß ich leider nicht mehr. Es war nur groß und es waren viele. Und in Erlangen gab es keine Vorlesungen, weil das einfach zu wenig Studierende waren. Und dann hat mich irgendwie schockiert, wie die so, ohne sich Gedanken über die Zukunft zu machen, über die unwichtigsten Dinge der Welt diskutieren konnten.
Die Studenten oder die?
Alle zusammen.
Lehrenden. Okay.
Und das fand ich irgendwie so ein bisschen befremdlich. Und ich bin dann eigentlich auch gar nicht mehr so oft dahin gegangen, was auch nicht so toll war. Und habe dann hier ganz andere Sachen gemacht. Ich habe dann hier, das sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts, für den Rieger, für diese Modekette, ich glaube, es gibt sie immer noch. Für die habe ich dann so ein bisschen Innenausstattung gemacht. Da bin ich durch einen Zufall drauf gekommen. Dann bekam ich irgendwann mal ein Schreiben von der Polizei, damals war Österreich noch nicht in der EU, dass ich jetzt entweder inskribiere, weil das habe ich dann nicht mehr gemacht, oder ich muss das Land verlassen. Und dann habe ich offiziell das Land verlassen, habe in Erlangen fertig studiert und bin danach dann endgültig, also ich habe hier gependelt, aber bin dann endgültig dann später, wie ich fertig war mit der Uni, hierher gekommen. Und dann habe ich noch das IKM besucht, also an der Musikuni, damals hieß das noch postgraduale Ausbildung.
Okay, wofür steht IKM?
Institut für, jetzt erschlagen sie mich, glaube ich, wenn ich das jetzt falsch sage. Ja, für Kulturmanagement.
Okay.
Also es ging um Kulturmanagement. Und das war insofern ganz großartig, weil es natürlich eine super Möglichkeit war, dann hier einfach Kontakte zu knüpfen. Und die Vortragenden kamen zu einem Großteil aus der Praxis. Also das hat mir sehr geholfen, so in den Kulturbereich reinzukommen, einfach Leute zu kennen, mich zu vernetzen. Und ja, ich bin dann so in die freie Szene reingerutscht und habe halt organisiert, Geld aufgetrieben, Sponsoring, was man so macht. Und bin dann eigentlich über den Weg am Institut für Kulturkonzepte gelandet, die halt jemanden mit Praxisbezug gesucht haben. Und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Ich habe dann auch immer größere Projekte gemacht. Ich habe EU-Projekte gemacht, habe die Anträge geschrieben, Projektleitung und bin dadurch auch wieder für Unis interessant geworden und habe dann so Anfang der 2000er Jahre angefangen, mich für das Thema Internet zu interessieren.
Aha.
Und die Idee war, ich habe eigentlich Informationen zum Thema Kulturmanagement gesucht und habe im deutschsprachigen Raum, also im deutschsprachigen Internet, nichts gefunden.
Mhm.
Aber so im angelsächsischen Raum gab es da was, wo man Blog dazu gesagt hat. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und das war gerade so die Zeit, wo WordPress rausgekommen ist. Und dann habe ich da mein erstes Blog gestartet.
Mhm.
Das einzurichten geht sehr schnell, aber sich dann zu überlegen, was man damit macht, das war eine Herausforderung.
Mhm.
Und dann bin ich über das Blog relativ schnell sichtbar geworden. Also das kann ich heute noch allen empfehlen, wenn man irgendwie Sichtbarkeit braucht, auf sich aufmerksam machen möchte, ist ein Blog eine gute Idee. Und so habe ich dann mich mit anderen zusammengefunden und dann haben wir 2009, glaube ich, so die erste Konferenz organisiert in Deutschland, in Duisburg war das damals, so an der Schnittstelle Kunst, Kultur und damals hieß das noch Web 2.0.
Mhm.
Und da kamen überraschend viele Leute. Wir dachten eigentlich, na, da kommen vielleicht 100 Leute und dann unterhalten wir uns da so ein bisschen, aber es waren dann ein paar mehr. Und das haben wir dreimal gemacht und dann haben wir das eigentlich aufgehört, weil wir nicht als Konferenzveranstalter enden wollten. Und wir konnten das auch eigentlich nicht. Also wir haben es gut hingekriegt, aber war eigentlich nicht so die Grundidee. Und dann haben wir das Format gewechselt und haben dann immer so auf lokaler Ebene Barcamps organisiert.
Mhm.
Also wir haben die Konferenz Startkonferenz genannt, die Barcamps dann Startcamp. Also wir haben das schon, wir haben uns da was dabei gedacht und das, die haben wir gar nicht alle selber organisiert, sondern die haben wir organisieren lassen. Also es konnte so ein Startcamp organisieren, wer wollte und wo er wollte oder wo sie wollte. Und wir haben die dann einfach auch unterstützt, weil wir hatten ja eine relativ große Sichtbarkeit und haben die dadurch gepusht. Ich habe das selber hier auch gemacht. Und
Erklär mal kurz, was das ist, ein Barcamp.
Ein Barcamp, die deutsche Übersetzung ist, glaube ich, Unkonferenz. Und im Unterschied zu einer Konferenz, wo man ja sich am Anfang ein Programm überlegt und Sprecherinnen und Sprecher einlädt und dann damit eigentlich versucht, die Veranstaltung zu bewerben, hast du bei einem Barcamp nur ein Thema, eine Überschrift. Und da kommen dann alle zusammen am Anfang in einem großen Raum und dann wird das Programm gestaltet. Und das Spannende daran ist, dass du oder dass alle eigentlich die Möglichkeit haben, zu sagen, sie wollen zu einem passenden Thema was erzählen.
Okay.
Oder, was ich noch viel spannender finde, dass sie sagen, ich hätte eine Frage zum Beispiel Thema Crowdfunding.
Aha.
Ich möchte Crowdfunding machen und weiß nicht, wie das geht.
Aha.
Und dann drehst du das quasi um. Also vorne steht jemand, der keine Ahnung hat und drumherum sitzen Leute, die hoffentlich eine Ahnung haben.
Mhm.
Und dadurch entwickelt sich natürlich eine ganz andere Dynamik.
Ne?
Und es kann jeder vorschlagen und es wird abgestimmt und so entsteht das Programm.
Also ein bisschen so Open-Source-Konferenz sozusagen.
Ja, genau. Und also wir haben das dann auch in der Covid-Zeit, haben wir das dann auch online gemacht.
Mhm.
Damals war das mit den Unterräumen, war das noch ein bisschen schwierig. Und dann hatten wir da so drei Lizenzen eingesammelt.
Mhm.
Und das Programm war in so einem Google Drive mit den Links. Also man musste immer raus aus dem einen Zoom und dann ins andere Zoom rein. War alles sehr kompliziert, aber es hat gut funktioniert. Und es war eigentlich ein schönes Format. Nur irgendwann war dann einfach auch die Zeit von diesem Format vorbei. Und mittlerweile hören sich alle lieber irgendwelche online Videos an. Und
oder hören irgendwelche Podcasts.
Oder hören irgendwelche Podcasts, genau. Ja.
Ja.
Ja, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite fehlt natürlich so ein bisschen die Interaktion.
Mhm.
Also so dieses Many-to-Many ist natürlich dann nicht mehr gegeben.
Da hat sich irgendwie durch Corona einiges verändert, ne?
Ja.
Also es war damals, war es aus einer Angst heraus, jetzt ist es, glaube ich, eher so eine Art Bequemlichkeit.
Ja, vielleicht sind es viele auch einfach überdrüssig geworden. Was jetzt natürlich kommt oder eigentlich schon da ist, das sind Communities.
Mhm.
Also ich merke das einfach auch, so dieses Miteinanderlernen. Nicht, dass man nur so einsam vor sich hin lernt und Videos schaut, sondern sich einfach auch mit anderen austauschen kann.
Mhm.
Das ist schon etwas, was vielen gefällt und was eigentlich auch wichtig ist.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, was online auch ganz gut funktionieren kann. Es hat eine andere Qualität, das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich vor Ort trifft und in den Austausch kommt, dann hat das einfach noch eine andere Qualität.
Kaffeepausen sind Gold wert.
Ja, aber es geht online auch ganz gut. Man muss es anders anlegen.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, dass du nach Wien gekommen bist, um hier zu studieren und dass aber eigentlich das Studium dir gar nicht gefallen hat. Und dann bist du gependelt, das heißt, bist du dann das Wochenende in Wien gewesen und hast wochentags oder zu den Vorlesungen bist du nach Erlangen gefahren? Oder?
Ja, ich bin so ungefähr, ja. Genau.
Das heißt,
also ich war mal hier, mal da, also es war jetzt nicht Wochenenden, das dazu ist es dann auch zu weit gewesen. Aha. Sondern ich war dann, weiß ich, 2 Wochen hier, dann war ich da 2 Wochen in Erlangen, dann in Nürnberg gewohnt. Und es ging nur darum, dass ich halt da noch die fehlenden Scheine mache, meine Magisterarbeit schreibe und das war's dann.
Das heißt aber, die Lehre in Wien oder das Studienfach, wie das hier behandelt wurde, hat dir nicht gefallen, aber die Stadt hat dir gefallen. Und das, wofür du hergekommen bist, dieser Reichtum an kulturellen Möglichkeiten, das war dein Ding.
Die Stadt hat mir gefallen, ja. Also das Studium nicht, weil es mir zu groß war. Da war ich einfach, oder anders gesagt, ich habe diese geringe Zahl an Studierenden in diesem einen Fach, die habe ich geschätzt, weil dadurch hat jeder jeden gekannt, was in meinen Augen schon ein großer Vorteil ist, was hier nicht der Fall war. Also das war ganz sicherlich das Asset in Erlangen. Hinzugekommen ist, dass ich, wenn ich hier den Studienabschluss hätte hinlegen wollen, dann hätte ich noch die Mathematik Matura, wie man auf Österreichisch sagt, Abitur auf Deutsch, ablegen müssen, weil ich in Bayern in die Schule gegangen bin und damals dieses Kollegstufensystem eingeführt worden ist und ich damals schon ein Jahr vor dem Abitur Mathematik abgelegt habe, weil ich es ablegen konnte. Aha. Und das habe ich natürlich gemacht, weil ich das Fach damals ganz fürchterlich fand. Ja, was ich heute ein bisschen bereue, aber ja, es war einfach so. Und insofern hätte ich, wenn ich hier mein Studium zu Ende bringen wollen, auch noch Mathe-Abitur nachmachen müssen. Eben weil Österreich damals noch nicht in der EU war. Heute ist das anders, weil heute werden die Schulabschlüsse einfach anerkannt, egal wie sie zustande gekommen sind.
Du kannst sogar Autofahren in Wien, das ist toll.
Genau. Also das war damals ein Thema und da habe ich mir gedacht, also nee, wisst ihr, muss ja nicht sein. Und mit dem Magister aus Deutschland kann man hier auch landen. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe den nie gebraucht. Aha. Dadurch, dass ich nie in irgendwie einen großen Betrieb gekommen bin, wo sowas ja eher nachgefragt wird, gab es einfach die Notwendigkeit nicht, sich damit zu beschäftigen. Mir hat die Praxis eigentlich gefallen und das war das, was mich interessiert hat. Und ich erlebe das ja jetzt heute oder auch in der Vergangenheit, wenn es um Online-Marketing ging. Ich habe ja keinerlei Marketing-Ausbildung. Ich habe das ja nie gelernt und habe nur das Glück gehabt, dass ich zu einem Zeitpunkt in den Bereich reingekommen bin, wo man alles auf den Kopf gestellt hat. Und da habe ich einfach mit auf den Kopf gestellt. Und da waren so die Kenntnisse, die halt früher notwendig waren und für die man jahrelang studiert hat, die waren dann gar nicht mehr so gefragt. Und insofern habe ich da keinerlei formale Ausbildung. Das ist so ähnlich wie jetzt beim Thema KI. Da kannst du irgendwelche Workshops besuchen und dir Zertifikate geben lassen, aber studieren, so ganz klassisch, gibt es ja noch nicht. Und das finde ich auch ganz okay so.
Ja, wir hatten im Vorgespräch, oder nee, anders, du hast dir eine Folge von meinem Podcast angehört und hast darauf reagiert. Das war der Auslöser. Wir hatten uns vorher schon verabredet, eine Folge zusammen aufzunehmen, aber das war jetzt der Auslöser, warum wir direkt ins Gespräch gekommen sind. Da ging es um die Folge mit Christian, wo ich ihn gefragt habe, wie er seine spirituelle Orientierung und seine Benutzung von KI im künstlerischen Bereich zusammenbringt. Und darauf hast du mir direkt geschrieben und hast gesagt, in Wirklichkeit ist es ja eine Frage, wie man die KI verwendet und wem man die KI überlässt oder ob man sie auch positiv beeinflussen kann. Meine Frau hat auch bei dir einen Kurs gemacht vor 2 Jahren. Da ging es auch schon um KI. Damals bei uns war das noch kein Thema. Und sie hat danach relativ viel für ihren Unternehmensaufbau gepromptet und sich Sachen rausgesucht und hat mir dann auch mal gezeigt, wie das so funktioniert. Und ich habe ein bisschen damit rumprobiert. Das ist dann irgendwie wieder stecken geblieben. Ich bin so ein KI-Muffel. Aber beim Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du die KI anders benutzt und das für dich das Prinzip des sokratischen Dialogs für KI oder mit KI besonders gut funktioniert. Hast du Lust, das mal zu beschreiben?
Naja, vielleicht der erste Schritt, oder einen Schritt zurück, weil du jetzt gerade so das Thema KI und Spiritualität erwähnt hast. Mhm. Ich glaube, dass es relativ wichtig ist, so einen Überbau zu haben, so eine Metaebene. Bei mir ist es jetzt nicht die Spiritualität, sondern eher so der philosophische Ansatz. Mhm. Und die Frage ist eben auch, was du für ein Verständnis hast, was die KI eigentlich sein soll, sein kann. Mhm. Und es gibt ein ganz gutes Buch von der Manuela Lenzen, das nennt sich Der elektronische Spiegel. Mhm. Und sie beschreibt das eigentlich super darin, weil sie geht her und sagt, die KI ist eigentlich wirklich unser elektronischer Spiegel und so sollten wir sie auch verstehen. Das heißt, die Herausforderung besteht eigentlich darin, die KI immer dahingehend zu betrachten, dass du dir überlegst, was kann ich, was die KI nicht kann. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite, dass du dir bewusst machst, was du als Mensch eigentlich für Fähigkeiten hast, was dich als Mensch auszeichnet. Jetzt gerade, wenn wir hier von Intelligenz reden, also wir haben die Emotionen, wir haben Gefühle, wir haben Kindheit, also wir haben eine Vergangenheit und wir haben so diese Körperlichkeit, also alles, was eine KI ja nicht hat. Und wenn man sich das so vor Augen hält, dass man sich permanent überlegt, was habe ich eigentlich als Mensch, was so eine KI nicht hat, dann relativiert sich das in einer gewissen Weise. Also ich fühle mich nicht bedroht von der KI, auch wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass natürlich die KI gerade in einem Bereich wie Marketing einen Großteil der Tätigkeiten, die man da ausübt, übernehmen wird. Das mache ich heute schon in allen Kursen und Workshops, dass ich allen zeige, wie sie mithilfe von eben Prompts das eigentlich zum Großteil automatisieren können. Also wenn du einmal deine Hausaufgaben gemacht hast und weißt, wer du bist, für wen du was machst und dann vielleicht noch deinen Schreibstil analysieren lässt, dann musst du nur noch sagen, schreib mir einen Text für meinen Workshop oder für mein Konzert und dann kriegst du einen passenden Text. Und das kann man natürlich ausweiten, ja, weil Marketing ja auch viel mit Psychologie zu tun hat. Also so dieses Marktschreierisch ist ja eigentlich vorbei, sondern es geht ja eher darum, nicht den Leuten etwas anzudrehen, was sie nicht brauchen, sondern sie anzutriggern in dem Moment, wo sie merken, hey, das könnte mir ja weiterhelfen. Und da gibt's natürlich irrsinnig tolle Sachen, mit denen man arbeiten kann. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Du musst dir dann überlegen, wie arbeitest du damit? Und es ist relativ simpel, wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich die KI und dann gibt mir die KI die Antwort. Und dann verwende ich die Antwort und das ist es dann. Die Frage ist nur, was habe ich dann davon? Ich habe jetzt zwar für den Moment die Antwort, aber habe ich irgendwie was dazu gewonnen? Entsteht da ein Mehrwert draus? Nein. Ja, und da gibt es verschiedene Studien, die zeigen, wenn wir die KI so nutzen, dann werden wir eigentlich dümmer und dümmer. Und die Frage ist aber, und die Frage beschäftigt mich jetzt nicht nur im Hinblick auf die KI, sondern ganz generell, nämlich wie lernen wir eigentlich richtig? Wir lernen ja eigentlich grundfalsch. Sich Text markieren oder einen Text nochmal lesen, das ist eigentlich unsinnig, sondern wir müssen eigentlich die Inhalte, die wir uns irgendwo aneignen, dann entweder anwenden oder wir müssen versuchen, ohne nochmal zu lesen, versuchen zu wiederholen, was wir da jetzt gelernt haben. Also wenn du ein Buch liest, dass du danach versuchst, ohne zu blättern, zusammenzufassen, was in diesem Buch drinsteht, was du mitgenommen hast aus dem Buch, was für dich wichtig gewesen ist. Also Lernen ist anstrengend und hat viel mit Vergessen zu tun. Ohne zu vergessen kannst du nicht lernen, weil wenn du nichts vergisst, dann hast du es ja schon, dann ist es ja kein Lernen mehr, sondern dann ist es ein Status quo, den du einfach behältst. Und das habe ich eigentlich versucht umzudrehen, indem ich die KI nicht mehr nur einfach frage, wie funktioniert etwas, sondern dass ich ihr sage, hilf mir durch Fragen selber herauszufinden, wie etwas funktioniert oder dass ich selber etwas erklären kann. Es gibt bei ChatGPT und bei den anderen mittlerweile auch so einen eigenen Lernmodus, der eigentlich genau darauf angelegt ist. Und dann bekommst du halt nicht einfach nur etwas erklärt, sondern die KI fragt dich halt und das kann sie sehr gut. Und dann musst du die Fragen beantworten und dann musst du dich selber auch drum kümmern. Also Lernen muss eigentlich anstrengend sein. Mhm. Wenn Lernen nicht anstrengend ist, das kennst du vielleicht, wenn es um Sprachen geht. Ja, wenn du irgendwie auf Level 1a anfängst und du kannst in Wirklichkeit schon sehr viel mehr, dann ist das zwar total komfortabel, weil du hast ja keinen Stress, aber du lernst doch nichts. Mhm. Und Lernen tust du eigentlich nur, wenn es anstrengend ist. Und wenn du versuchst, das, was du da hörst, vorgesetzt bekommst, auch verbindest mit deinem jetzigen Wissen, also dem, was du tust. Wenn du das, was du lernst, nicht irgendwo direkt anbinden kannst an deinen jetzigen Status quo, an das, was du tust, dann ist das eigentlich verlorene Liebesmüh. Und dann komme ich wieder zurück auf deine Eingangsbemerkung, dass ich mich so sehr um die Leute gekümmert habe, um jeden Einzelnen und jede Einzelne, weil es nämlich genau darum geht, mit dem, was man da vermittelt, dann direkt unmittelbar in deren Tun anzudocken. Mhm. Weil sonst lande ich damit nicht, sonst ist das ganz nett, sonst nimmt man ein paar Folien mit nach Hause.
Dann ist es vorbeigegangen.
Dann ist es aber auch vorbei, das war's dann. Mhm. Und das ist so die Grundidee. Und dann verwendest du die KI nicht nur, um dir die Sache leichter zu machen, sondern du nutzt die KI eigentlich wirklich, um dich selber schlauer zu machen. Und das finde ich einen Ansatz, der mir entspricht und wo ich auch glaube, dass die KI total wertvolle Dienste leisten kann.
Ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen darüber nachgedacht, seitdem du mir das erzählt hast vor ein paar Tagen. Und das, was ich, abgesehen von den Bedenken, die daraus entstehen, dass für mich die falschen Leute das Geld geben oder was für Interessen hinter der KI stehen und hinter der Entwicklung von KI größtenteils stehen, gibt es diese Randerscheinungen von den Leuten, die ich habe es nicht genug recherchiert. Ich weiß nur, dass es eben viele Menschen gibt, die vor Videos sitzen müssen, um sie zu bewerten und die sich alles Mögliche antun müssen, um rauszufiltern und gewisse moralische Instanzen in KI einzubauen, die sehr schlecht bezahlt werden und die wie moderne Sklaven irgendwo dafür sorgen, dass wir selbstverständlich diese KI vor uns hin nutzen können. Dann gibt es für mich den Faktor, dass über den Serveraufwand, den Energieaufwand, der hinter KI steckt, kaum gesprochen wird, dass selbstverständlich jeder irgendwie am Tag seine 500 Prompts macht und gar nicht weiß, wie viel Energie dadurch verbraucht wird, dass es irgendwie so abgekoppelt wird, weil man halt sagt, naja, das ist jetzt eine Entwicklung, da müssen wir halt alle mitmachen, weil das ist jetzt ganz wichtig und so. Aber dass eben diese, sozusagen die moralische Instanz nicht mitläuft.
Okay, also jetzt haben wir zwei Themen.
Ja.
Das eine war die Bezahlung und das andere war die Energie. Mhm. Zum Thema Bezahlung, ja, ist ein Problem. Aber ist ja jetzt kein KI-spezifisches Problem. Mhm. Wir arbeiten bei dem Kunst- und Kulturbereich. Mhm. Und es ist nicht so, dass die Situation sich jetzt erst durch das Aufkommen der KI verschlechtert hat, sondern das war ja davor schon immer ein Thema. Also liegt das eigentlich an uns, da was zu ändern? Oder wir hätten eigentlich schon lange ganz andere Rahmenbedingungen schaffen müssen. Mhm. Natürlich kann man das der KI vorwerfen, aber das kann ich auch Plattformen wie Spotify oder dem Fernsehen oder Konzertveranstaltern vorwerfen, völlig egal, weil all diejenigen in der Regel versuchen, möglichst günstig an Content ranzukommen, um das jetzt mal so ganz flapsig zu formulieren. Ja, also das finde ich ist ein generelles
kreative
Problem.
Kreative Arbeit völlig unterbewertet.
Genau, dass kreative Arbeit nicht entsprechend bewertet und dann auch entsprechend finanziell abgegolten wird. Das ist ein Punkt. Da wird sich etwas ändern müssen. Ja, es kann sein, dass wir das vielleicht gerade durch die KI schaffen, weil es ja da im Augenblick relativ offensichtlich ist, dass sich die großen Unternehmen da bedient haben, ohne zu fragen.
Sind auch die ersten Urteile jetzt gefallen. Ne?
Genau, gibt die ersten Urteile. Das heißt, man wird da irgendwo eine Lösung finden müssen. Die Frage ist, ob die jetzt aus Künstlerinnen-Sicht oder aus Sicht der Kreativen positiver ausfällt, wie das bis jetzt in der Vergangenheit gewesen ist. Ja, da bin ich so ein klein wenig skeptisch.
Klar, wenn man sich die Entwicklung...
Weil wir gerade, wenn man sich die Entwicklung unserer Gesellschaften anschaut, eher in eine Richtung gehen, wo die Leute so den Standpunkt vertreten, naja, wenn die mit ihrer Kunst kein Geld verdienen, dann sollen sie halt was anderes machen. Ja, da fehlt, glaube ich, so mehr und mehr das Grundverständnis.
Die Würdigung von Kultur, ja.
Genau, die Wertschätzung. Und das kann durchaus sein, dass wir so eine Entwicklung nehmen, wie wir sie ja öfter schon in der Geschichte hatten, dass dann die Kunst irgendwann mal verschwindet und die Leute dann merken, wenn sie nicht mehr da ist, was ihnen eigentlich fehlt. Mhm. Und dann haben wir halt wieder die Gegenbewegung. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Thema Energie. Mhm. Ja, das stimmt. KI zu verwenden kostet sehr viel Energie. Das gleiche Thema hatten wir beim Thema Blockchain auch schon. Mhm. Und natürlich ist es so, dass man sich darum kümmern muss, und das passiert ja auch, dass weniger Energie verbraucht wird. Mhm. Ja, also wenn du dir jetzt die Chinesen anschaust mit ihren Modellen, die verbrauchen sehr, sehr viel weniger. Wobei wir jetzt noch darüber diskutieren müssen, ob die nicht nur deswegen weniger verbrauchen, weil sie einfach klauen. Mhm. Ja, das stelle ich jetzt mal so offen in den Raum. Ich weiß es nicht, ich habe keine Beweise, aber es könnte natürlich sein. Generell ist da sicherlich was dran und in die Richtung müssen wir auch weiter arbeiten, dass da der Energieverbrauch reduziert wird. Aber das haben wir ja jetzt auch nicht nur beim Thema KI.
Aber, und da komme ich jetzt zum dritten Punkt, auf den ich vorhin irgendwie kommen wollte, die Art, wie man KI benutzt, umzudrehen, und zu sagen, ich nutze tatsächlich diesen riesigen Wissensspeicher, der da ist, und erwarte gar nicht, dass daraus was Neues entsteht, weil das tun ja viele Leute, die in KI investieren und denken, jetzt muss es irgendwie alles ganz toll werden und ich muss gar nichts mehr Besonderes machen, sondern ich nutze es als das, was es ist, als einen Zugang zu unglaublich viel menschlicher Erfahrung und nutze es aber als Anlass oder als Trigger, um mich auf der anderen Seite, da wo halt Menschen etwas können, was die KI nicht kann, weiterzuentwickeln. Und das finde ich total spannend, diesen Ansatzpunkt finde ich total spannend. Du hast das den sokratischen Dialog genannt. Kannst du da kurz vom philosophischen Ansatz einfach nochmal genau erklären, was das eigentlich ist?
Der sokratische Dialog heißt in dem Fall einfach, dass du dich weiterentwickelst, indem du Fragen beantwortest.
Und man sagt, dass Sokrates so gelehrt habe, im Gegensatz zu den anderen
Philosophen seiner Zeit. Genau, Sokrates hat ja immer Fragen gestellt.
Ja.
Der ist ja nicht hergegangen und hat Vorträge gehalten. Das hat er vielleicht auch gemacht, das weiß ich nicht. Mhm. Aber der Begriff sokratischer Dialog stammt eben genau daher, dass er immer Fragen gestellt hat. Mhm. Und das macht in meinen Augen auch Sinn. Mhm. Ja, das macht auch deswegen Sinn, weil das eine ganz andere Art von Lehren ist. Mhm. Im Grunde genommen ist es ja viel einfacher, wenn ich mich hinstelle, ich habe meine Folien, schmeiß die an die Wand und erzähle da meine Geschichten. Mhm. Das ist ja einfach. Aber das umzudrehen, das finde ich eigentlich das Spannendere, dass meine Aufgabe dann, wenn ich da vorne stehe, darin besteht, Fragen zu stellen und Leute dazu zu bringen, dass sie die Fragen beantworten und sich dadurch weiterentwickeln, weil sie sich selber Gedanken darüber machen. Mhm. Das hat für mich eine ganz andere Qualität. Und das finde ich jetzt mal unabhängig vom Thema KI einfach einen total wichtigen Ansatz. Im Endeffekt, wenn du anschaust, wie wir lernen, dann verwenden wir eigentlich seit ewigen Zeiten einen völlig falschen Ansatz. Mhm. Und das muss eigentlich nicht sein. Und das ist mir eigentlich so ein Anliegen, dass wir versuchen, richtig zu lernen. Und zwar so, dass wir halt nicht schnell mal ins Kurzzeitgedächtnis reinhauen und dann nutzen wir das halt mal kurz. Und dann ist es aber auch wieder weg.
Ja.
Ja, weil das Interessante ist ja, unser Kurzzeitgedächtnis ist begrenzt, da passt nicht viel rein. Mhm. Aber das Langzeitgedächtnis hat keine Grenzen. Mhm. Da passt sehr, 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 sehr viel rein. Eigentlich ohne Grenzen. Also besteht doch die Herausforderung darin, dass wir, wenn wir lernen, das, was wir lernen, was wir uns aneignen, ins Langzeitgedächtnis reinbringen.
Ja.
Und da ist der sokratische Dialog halt insofern hilfreich, weil man sich aktiv um den Wissenserwerb kümmern muss und gleichzeitig aber auch mit seinem eigenen Rahmen, mit seinem eigenen Kontext sofort die Verbindung zu seinem Status quo herstellen kann. Also da ist die Verbindung dann automatisch da. Wenn ich nur losgelöst von allen realen Projekten, die Kurs- oder Workshop-Teilnehmerinnen haben, da irgendwas erzähle, dann ist die Gefahr einfach groß, dass ich da zwar irgendwie was Interessantes erzähle, aber das ist dann halt danach auch weg.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich einen wichtigen Aspekt. Ja, also eigentlich müssten wir lernen zu lernen. Mhm. Da kann uns eben die KI auch eine Hilfe sein, weil wir haben ja nicht immer jemanden zur Hand, der uns dann die richtigen Fragen stellt. Mhm. Und da die KI zu nutzen, das finde ich nicht ungeschickt. Und wenn sie dazu beiträgt, dass wir dann uns selber weiterentwickeln. Mhm. Ja, weil davor haben wir immer die Angst, dass das eben nicht passiert, dass die KI uns irgendwann mal übertrumpft.
Ja.
Ja, und natürlich ist die KI jetzt, was Wissen angeht, uns wahrscheinlich in vielen Bereichen eh schon überlegen. Aber so in der Gesamtheit, und dann kommen wir wieder zum elektronischen Spiegel zurück, der ja quasi spiegelt, was wir tun, da bekommt die KI eine ganz eine andere Aufgabe. Und zwar die, dass sie uns dabei hilft, uns weiterzuentwickeln. Und das finde ich jetzt schon erstrebenswert.
Hm. Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Zum einen, ich bin ja auch Buddhist und habe auch im Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und in der Anfangszeit, als ich anfing zu praktizieren damals, habe ich relativ viel gelesen, unter anderem über die Entstehungsgeschichte dieser buddhistischen Organisation. Und einer der Gründungspräsidenten, Makiguchi hieß er, der war Erzieher. Und der hat etwas gesagt, was mir hängen geblieben ist. Der meinte, eines der größten Probleme oder größten Missstände unserer Zeit ist, dass Wissen und Weisheit verwechselt werden. Also das war in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in Japan. Und er war Erzieher und er hat eine Tendenz gesehen, dass wir uns langsam zu einer Wissensgesellschaft, einer Informationsgesellschaft hin entwickeln. Und er hat gesagt, wenn man immer nur dem Wissen hinterherrennt, der Information hinterherrennt, aber das Anwenden auf das konkrete Leben des Menschen vernachlässigt, dann wird es ein Riesenwasserkopf, so was wir heute erleben, dass wir Zugang haben zu unglaublichen Informationsquellen. Aber die Frage ist, was machen wir eigentlich damit?
Das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, diese Frage, die wird noch viel, viel wichtiger werden, weil Wissen ja eigentlich, jetzt wenn man es salopp formuliert, keinen Wert mehr hat. Weil ich kann ja die KI fragen.
Genau.
Also ich würde nicht sagen, dass wir in der Wissensgesellschaft sind oder in der Informationsgesellschaft, sondern wir sind gerade am Sprung irgendwo anders hin. Und die Frage ist eben, wo ist dieses anders und wie schaut das aus? Mhm. Weil es gibt ja viele Bereiche, die haben ihren Stellenwert dadurch bekommen, dass sie so ein exklusives Wissen hatten. Ärzte zum Beispiel oder der Finanzbereich oder der Rechtsbereich. Da konntest du in der Vergangenheit viel Geld damit verdienen, weil du ein Wissen hattest, das andere nicht haben. Und durch die KI wird das eigentlich entwertet. Also Wissen hat so gesehen keinen Wert. Deswegen glaube ich auch, dass so diese reine Form der Wissensvermittlung, indem man sich irgendwo in einen Workshop reinsetzt und sich was anhört oder in einen Kurs oder sich YouTube-Videos anschaut oder anschaut und anhört, dass die Zeit eigentlich vorbei ist. Du musst das nutzen. Also die Frage ist, was machen wir damit? Und das schließt genau an das an, was du gesagt hast. Das wäre dann die Weisheit. Also die Weisheit ist das, was dich dazu befähigt, das Wissen sinnvoll anzuwenden.
Und da kommt natürlich noch dieser Aspekt dazu, dass der Begriff des Gewissens da mit reinspielt. Also wenn man tut, was möglich ist, einfach nur, weil es möglich ist, kann jede Entwicklung fatal sein. Ob das die Entwicklung der Atombombe ist oder die Entwicklung der KI oder alles Mögliche kann dahin führen, dass, also wenn sie losgelöst ist von moralischen Erwägungen, dass sie eine Art von Eigendynamik entwickelt.
Aber das war immer schon so.
Und trotzdem wird es ja lange nicht immer beachtet.
Eigentlich nie.
Also die Leute, die das Geld reinstecken in die Entwicklung der KI, haben da zum größten Teil keine moralischen Skrupel. Es geht ihnen einfach darum, möglichst schnell damit möglichst viel Geld zu machen.
Wenn die Menschen mehr moralische Skrupel hätten, dann hätten wir keine Kriege auf dieser Welt.
Dann hätten wir keine Kriege auf der Welt. Und deshalb finde ich eben dieses Ja, ich bleibe dann da leider manchmal drin stecken. Deshalb freue ich mich über unser Gespräch. Ich bremse mich dann selber aus und bleib aber auf so einem halb informierten Zwischenbereich. Also das, was ich, warum ich diesen Podcast mache und warum ich dieses Thema gewählt habe für den Podcast, ist ganz klar, weil ich eben Hören als etwas völlig Unterrepräsentiertes in unserer visuellen Gesellschaft empfinde und weil ich das Gefühl habe, dass die Fähigkeit zu hören, bewusst zu hören und aktiv zu hören und mit seinem Hörsinn bewusst umzugehen, tatsächlich was bewirkt, was die Welt friedfertiger machen kann, friedensfähiger.
Die Fähigkeit zuzuhören hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Sonst bleiben wir ja bei uns selber. Und wo kommt dann der nächste Schritt her? Also wie eignen wir uns dann?
Naja, man kann sich ja auch über, wie du sagst, man kann sich über Lesen auch Wissen aneignen, aber Wissen, was man über sich über Lesen aneignet.
Aber das ist so, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist so für mich zweidimensionales Lernen, aber du brauchst andere, um dich weiterzuentwickeln. Das ist also dreidimensional.
Und das ist das Besondere, finde ich, am Hören, dass man, während man etwas aufnimmt, gleichzeitig in Kontakt mit sich selbst sein kann.
Also Hören ist wichtig für die Interaktion mit anderen. Mhm. Über das Hören definierst du oder kannst du auch die Zeit definieren.
Erklär.
In dem Moment, wo ich dir zuhöre, vergeht die Zeit.
Und wenn du mir nicht zuhörst, vergeht die Zeit nicht?
Es geht nur um die Definition. Natürlich vergeht dir das. Es geht nur um die Frage, wie du das definierst. Welchen Verwendungszweck du dem Hören
Zeit anders, wenn
gesteht.
Du zuhörst.
Oder? Nein, das ist, du füllst die Zeit mit etwas. Mhm. Ja, du kannst dich natürlich auch hinsetzen und versuchen, nirgendwo zuzuhören. Dann ist die Frage, was machst du mit deiner Zeit? Wie gehst du mit deiner Zeit um? Bringt dir die Zeit etwas? Und in dem Moment, wo du zuhörst, entweder nur zuhören oder ein Gespräch führen, wo man dann sich wechselseitig zuhört, dann hast du ja die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Und das passiert auf einer Zeitachse. Also philosophisch gesehen kannst du durch Hören und Zuhören definieren oder beweisen, dass es die Zeit gibt.
Okay.
Also insofern ist ja Hören eigentlich auch ganz wichtig. Und Hören ist ja auch wichtig im Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Weil wenn wir uns nicht zuhören, dann wird das nichts mehr mit unserer Gesellschaft. Und wir leben gerade in so einer Zeit, wo wir uns eigentlich nicht zuhören.
Ja.
Oder immer weniger.
Nur ganz kurz und dann schnell einordnen und eine Haltung dazu haben.
Ja, eigentlich ist es gar kein Zuhören mehr, sondern wir werfen uns nur unsere Standpunkte um die Ohren. Und
ja, so kann
was, das was du mir sagst, interessiert mich dann gar nicht. Ich will nur meinen Standpunkt loswerden und gut ist. Ja, dann bin ich schon wieder weg.
Die Pause suchen, wo meins reinkommt.
Ja. Genau so, zwischen dem Atem holen immer, ne? Zack, so den eigenen Standpunkt reinbringen. Und
zum Glück ist das nicht überall so. Zum Glück ist nicht das ganze Leben eine Talkshow. Aber eine Tendenz in die Richtung gibt es ganz klar. Und das ist einer der Ausgangspunkte meines Podcasts.
Ja.
Und ein anderer Punkt, es ist halt meine Überzeugung, dass die Qualität, also Klangqualität, Sound macht was mit uns.
Natürlich.
Und wenn man einen Raum betritt, die meisten Leute nehmen es nicht bewusst wahr, was ein bestimmter akustischer Raum mit ihnen macht, aber es macht was mit uns. Und wenn wir so wie spätestens seit 2020 regelmäßig in irgendwelchen Online-Konferenzen hängen und die meisten wissen ja gar nicht, wie sie klingen auf Zoom. Man hört sich ja nicht selbst, man hört ja nur die anderen. Man ärgert sich über den Sound der anderen und versucht vielleicht das bisschen, was man selber da tun kann, zu verbessern. Aber in Wirklichkeit gibt es ja viele Möglichkeiten, das zu verändern und zu verbessern und bessere Bedingungen zu schaffen.
Ja, das glaube ich auch, dass da viel zu wenig drauf geachtet wird. Also für mich, weil du das gerade angesprochen hast, ist so ein Beispiel, wo man, glaube ich, sehr gut merkt, dass Akustik eine wichtige Rolle spielt, wenn du in eine Kirche gehst, in eine große Kirche. Mhm. Ja, weil da gehst du rein und du merkst sofort, da ist was anders. Also das ist für mich so, dass wahrscheinlich das Paradebeispiel, wenn es so um die Frage geht, woran erkenne ich denn dass die Akustik eine Rolle spielt. Hm. Kirchen sind da vermutlich ein ganz gutes Beispiel.
Da, genau, so ein Raum entschleunigt automatisch. Ich habe mal für einen Freund die Trauerfeier seiner Mutter moderiert und wir hatten uns vorher abgesprochen, welche Texte, was, welche Überleitung und so weiter. Das habe ich da zum ersten Mal gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eben in dem Rahmen dieser Feuerhalle einfach viel zu schnell gesprochen habe. Und dass es tatsächlich ein anderes Sprechtempo, einen anderen Rhythmus braucht, einen Raum, der einen so großen Naturhall hat, zu besprechen.
Ja, es hat natürlich auch mit uns selber zu tun, dass wir immer die Angst haben, wir wären uninteressant und deswegen versuchen wir, schneller zu sprechen. Ja. Und das, was wir als schnelles Sprechen empfinden, ist für die anderen gerade ganz angenehm.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Es ist zu schnell.
Man kommt, genau, wenn man nicht hinterherkommt mit dem, man muss es ja irgendwie auch verarbeiten, muss ja auch ankommen. Und gerade wenn man unsicher ist im Sprechen oder es nicht gewohnt ist, eben vor mehreren Leuten zu sprechen, dann versteckt man sich vielleicht ein bisschen hinter seinem schnellen Sprechen.
Ja, also ich glaube auch, dass das eher aus der Unsicherheit heraus resultiert, ja.
Und das zu üben.
Auch Pausen zu machen.
Auch Pausen zu machen.
Sekundenlang Stille. Das halten viele ja gar nicht aus.
Und das stimmt.
Und das hat ja auch mit Hören zu tun. Ja, ich kann ja auch hören, dass ich nichts höre. Und Stille ist uns ja ganz oft unangenehm. Und dann werden wir alle ganz hektisch.
Wenn man sie nicht bewusst sucht. Ja.
Wenn man sie nicht bewusst sucht, genau. Ja. Aber wenn sie plötzlich so da ist und wir rechnen ja nicht damit, dann versuchen wir ganz schnell, was dagegen zu unternehmen. Und das hat auch was mit Hören für mich zu tun. Also du musst auch Stille aushalten. Und viele ist das unangenehm.
Ja.
Weil sie dann irgendwie so auf sich selber zurückgeworfen werden. Dann sind sie mit sich quasi alleine. Da passiert nichts drumherum. Ja. Keine Trigger, nichts. Mhm. Und dann wird es plötzlich unangenehm oder schwierig. Unangenehm, vielleicht nicht schwierig.
Ja. Ich habe jetzt gerade das erste Mal die Gelegenheit gehabt, als Podcast-Experte ein Seminar mitzugestalten für Journalisten, die zum Teil selber schon Podcasts haben oder von ihrem Unternehmen den Auftrag bekommen haben, demnächst ein Format in Podcast-Format umzuwandeln. Und das war sehr interessant, also mit Leuten, die zum Teil schon 5, 10 Jahre als Journalisten arbeiten, Aufnahmen zu machen in einem bestimmten Raum und sie das direkt anhören zu lassen, was das mit einem macht, wenn man es dann hört. Also die meisten Leute sind es ja nicht gewohnt, aufgenommen zu werden und ihre eigene Stimme zu hören. Viele Leute, die viel mit der Stimme arbeiten, mögen sich selbst gar nicht hören, weil es so anders klingt, als man es gewohnt ist. Wenn man es dann aber macht, wenn man sich quasi kontrolliert über eine Audioaufnahme, dann muss man da sehr wohlwollend sein, weil man wie bei Videoaufnahmen eigentlich nur die Fehler sieht und hört. Und wichtig ist aber, das so anzuhören, dass man daraus lernt und dass man überlegt, okay, was kann ich anders machen, damit es besser wird. Und das war gerade, was das Sprechtempo angeht, war das für viele Leute sehr interessant zu hören, dass sie selber hören können, dass sie zu schnell sprechen, aber eben nicht während sie sprechen.
Ja, du sprichst jetzt aber von offenkundigen Fehlern. Die Herausforderungen haben aber auch viele, die das eigentlich ganz gut beherrschen und trotzdem immer mit sich unzufrieden sind.
Ja.
Ich kenne es jetzt nicht so sehr vom Hören, sondern ich kenne es vom Sehen, weil wenn es im Marketing darum geht, dass man sich selber zeigt auf Instagram oder sonst wo, wo einfach 80% der Menschen die totale Panik haben und sagen, ha, da wirklich schlecht. Und das mag ja bei manchen stimmen, ja, dass man da noch Verbesserungsbedarf entdecken kann. Aber im ersten Schritt ist es einfach nur die Tatsache, dass die anderen uns tagtäglich hören, aber wir hören uns halt nicht. Und deswegen ist das ungewohnt. Und dann kommt so dieser Abwehrreflex.
Ja, es ist sehr interessant, wie einen das verunsichert oder wie man. Ich erinnere mich, als ich, wie alt mag ich da gewesen sein? 8 oder 9 war ich da, glaube ich, da habe ich meinen ersten eigenen Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Und der hatte eine Aufnahmefunktion. Und ich habe dann meine Stimme aufgenommen und habe ich weiß noch, wie schräg ich das fand, mich selber zu hören. Aber ich habe das dann relativ viel gemacht und ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt. Und inzwischen ist es natürlich, dadurch, dass es mein Beruf geworden ist, noch wieder ganz was anderes. Und ich kann damit ganz anders umgehen.
Ja.
Aber ich erinnere mich auch noch an diesen Moment zu denken, ja, es kommt mir auf eine Art total bekannt vor, aber auf eine Art auch überhaupt nicht. Das ist schon schräg.
Also ich kenne das von mir selber auch, weil ich halt auch viele Inhalte einfach als Online-Video aufnehme. Mhm. Und da habe ich ja genau das gleiche Thema, dass ich mich dann danach anschauen und anhören muss.
Ja.
Und am Anfang denkst du dir immer, oh Gott, fürchterlich, das kannst du ja niemandem zeigen und zumuten. Und
ja.
Irgendwann kommst du dann drauf, ja, so schlimm ist jetzt gar nicht.
Das können die auch selber beurteilen, das muss ich gar nicht.
Genau, und die anderen müssen dich ja sowieso jeden Tag hören und sehen. Also
ich habe da in der Corona-Zeit eine interessante Erfahrung gemacht für mich. Beim ersten Lockdown, ich hatte da einen Theatervertrag und dann ist halt sofort vom einen Tag auf den anderen alles abgesagt worden. Es gab keine Proben mehr und es gab natürlich dann auch keine Aufführungen und so. Und ich saß hier in diesem Raum und dachte, okay, was kann ich jetzt geben, was Menschen bereichert? Und habe dann angefangen für, ich weiß nicht, 2 Monate oder sowas, jeden Tag ein Gedicht einzusprechen, aufzunehmen mit Video und online zu stellen. Und ich bin damit, obwohl ich ja in dem Bereich arbeite, auch überhaupt nicht, fühle mich damit überhaupt nicht wohl. Aber in dem Moment habe ich gedacht, das ist jetzt völlig egal. Also mein Perfektionismus, der gehört hier gerade nicht her. Wir sind in einer Zeit, wo jeder irgendwie alleine zu Hause hockt und die Tendenz hat, am Rad drehen zu können. Das macht den Leuten Angst, es wirft Gedanken auf, man muss sich mit dem Tod auseinandersetzen, man hat das Gefühl, wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ich kann mich mit einer todbringenden Krankheit anstecken. Und Leute haben ganz andere Gedanken gehabt und ich habe gedacht, wann, wenn nicht in dieser Zeit, sind zeitlose Texte wertvoll. Und habe angefangen, Goethe, Schiller, Hölderlin, Rilke, so Texte, die ich kannte oder zum Teil dann halt extra rausgesucht habe dafür, einfach einzusprechen, jeden Tag eins. Und das war so gut für mich, diesen Perfektionisten einfach mal eine Zeit lang in die Kammer zu stellen und zu sagen, darum geht es jetzt gerade. Es geht gerade gar nicht überhaupt nicht um mich. Es geht um diesen Text, es geht um diese Botschaft, es geht um dieses Element der Entschleunigung, Menschen was zu geben, was ihnen in dieser Zeit gut tut.
Naja, es geht schon auch um dich, finde ich.
Ja, aber das
also
ist
da
nicht,
ist schon auch ein Aspekt.
Aber da ist nicht der Fokus drauf.
Das müsste man uns jetzt anschauen, das weiß ich nicht. Also, bist du dir sicher?
Du meinst, ich habe das nicht gemacht, damit es mir besser geht oder um mich irgendwie in den Mittelpunkt zu rücken?
Ich glaube, dass du es, nein, das glaube ich nicht, aber du hast es auch, denke ich, für dich gemacht.
Ja, das auf jeden Fall.
Dann.
Ja, und da war in dem Moment auch gar keine Grenze. Das war nicht, die Frage war nicht wichtig. Also ging mir auch nicht darum, damit möglichst schnell möglichst viele Leute zu erreichen. Es war einfach das Gefühl, das ist das, was ich jetzt tun kann. Und das tue ich und damit gebe ich mir selber eine Struktur. Und es hat auch dazu geführt, dass Leute sich das regelmäßig angehört haben und dazu Feedback gegeben haben. Und
aber es ist ja eigentlich sehr spannend. Es ist einfach dann der Versuch, unter veränderten Rahmenbedingungen der Kreativität ihren freien Lauf zu geben.
Mhm.
Halt auf eine andere Art und Weise.
Genau.
Und du suchst dir ein Format und du suchst dann Wege, wie du die anderen erreichen kannst.
Mhm.
Weil das halt auf den Wegen, auf denen es vorher funktioniert hat, gerade nicht möglich war.
Mhm.
Also insofern, ja, spannend.
Ja.
Das Burgtheater hat das auch gemacht. Da, da haben die Schauspielerinnen und Schauspieler alle ihre Lieblingstexte gelesen und weiß ich nicht mehr, ob es auf Instagram oder YouTube war. Das fand ich auch ganz interessant.
Damals war es wahrscheinlich noch Instagram. Heute wäre es YouTube.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ist auch egal letzten Endes. Ich glaube, Instagram war es. Ja, du hast recht. Und ich fand es aber spannend, einfach auch zu sehen, was sind denn die Lieblingstexte, weil das ja auch...
Ja.
Ist ja auch interessant. Oder ich kann mich erinnern, die Museen, also gerade die großen, die haben sich dann irgendwie hingesetzt und haben sich ein Bild rausgezogen und dann haben sie sich über dieses eine Bild unterhalten.
Mhm.
Das ist insofern interessant gewesen für mich, weil du da ja schon eine Entschleunigung reingebracht hast, weil unter normalen Umständen macht man sowas nicht und wahrscheinlich würde auch keiner zuhören oder zuschauen.
Mhm.
Ja, weil wir sind ja alle beschäftigt, wir haben ja gar nicht die Zeit dafür, glauben wir. Und
ja, und du gehst in eine Ausstellung, hast halt das Überangebot von 500 Bildern und dann nimmst du dir halt gar nicht die Zeit, dich mit einem wirklich in der Tiefe zu beschäftigen, wenn du nicht erfahrener Ausstellungsgänger bist.
Genau, ja. Also ich versuche das Problem immer dahingehend zu lösen, dass ich immer von einem Museum die Jahreskarte habe und da habe ich dann nicht den Stress, alles sehen zu müssen, sondern da kann man beliebig oft reingehen und wenn man will, geht man nach einer Viertelstunde wieder raus.
Und hat nichts verloren.
Und dann geht nichts verloren, ja. Genau. Man muss nur aufpassen, dass man den Einstieg schafft, weil sonst denkt man sich, noch, jetzt habe ich ein Jahr lang Zeit und plötzlich ist das Jahr vorbei und man hat nichts gesehen. Das ist dann auch nicht besonders geschickt, aber ja, man kriegt das.
Dann hat man zumindest ein Museum unterstützt.
Ja, das ist richtig.
Christian, ich komme zu meiner Abschlussfrage. Wir haben die schon gestreift, aber ich möchte es nochmal auf den Punkt gebracht haben. Was macht das Hören so besonders, dass es in unserer Welt einen größeren Anteil haben sollte?
Ich glaube, ohne das Hören können wir Menschen gar nicht miteinander in Kontakt treten. Also wenn du kannst zwar was sagen, aber wenn niemand hört, dann verpufft das ja. Also das heißt, das Hören ist in meinen Augen die Grundvoraussetzung, damit wir uns als Menschen verständigen können und weiterentwickeln können.
Was machen Menschen, die hörbehindert sind?
Die finden andere Wege, um sich mit anderen austauschen zu können. Bei denen ist es dann nicht das Gehör, sondern die Zeichensprache, die Taubstummensprache,
ja,
oder die Breileschrift.
Ich habe mal gehört in einem Podcast, dass Menschen, die sehbehindert sind, aber hören können, weniger zu Depressionen neigen als Menschen, denen der Hörsinn verloren geht. Dass dieses sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen viel mehr über das Hören funktioniert als über das Sehen.
Fand interessant. Ich
einen interessanten Aspekt. Ich erinnere mich dann immer daran, dass meine Mutter mal gesagt hat, wenn ich wählen könnte, ob ich im Alter noch sehen kann oder noch hören kann, würde ich immer das Sehen wählen, weil dann könnte ich noch lesen. So hat sie damals gesagt. Dann hat sie aber mit 60 aufgehört, regelmäßig Bücher zu lesen, hat nur noch einen Fernseher gestarrt. Wenn ich die Wahl hätte, wenn ich wählen müsste, würde ich mich für das Hören entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass was sich in mir ausbreitet über das Hören, mir so viel mehr Ruhe und Anbindung an die Welt verschafft als das Sehen. Aber ich würde das Lesen vermissen.
Ja, das Sehen ermöglicht dir per se jetzt nicht die Interaktion mit anderen. Also du siehst zwar die anderen, aber das ist ja noch keine Interaktion. Und die Interaktion findet über das Hören statt.
Also direkter, ne?
Es ist über das Hören ist uns der Austausch, sagen wir mal ganz vorsichtig, leichter möglich wie über das Sehen. Sonst müssten wir Zeichensprache. Und es gibt aber keine Zeichensprache, die uns allen irgendwie, die wir alle verinnerlicht haben, über die wir uns mit anderen austauschen können. Das heißt, wenn wir jetzt 10 Menschen hier in diesem Raum wären und wir dürften nicht reden und wir könnten nicht hören, sondern nur sehen, dann würden wir wahrscheinlich enorme Probleme haben, uns zu verständigen. Wenn man uns aber die Augen zubinden würde, dann könnten wir uns trotzdem noch relativ gut austauschen, weil wir das System für das Hören ein System, nämlich die Sprache, gefunden haben.
Und wir können uns tatsächlich auch über den Hörsinn ganz gut in einem Raum orientieren, wenn man sich darauf erstmal ein bisschen einstellt.
Ja. Also das könnte man jetzt übersehen auch, aber da fehlt die Kommunikation.
Ja.
Also insofern, ich kann das jetzt schwer beurteilen, weil sich jetzt zu versuchen, in die Rolle jemanden zu versetzen, der nicht hören oder sehen kann, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schräg.
Ich habe schon meine Fühler ausgestreckt in die Richtung.
Ja, verstehe, das macht auch Sinn. Aber also ich glaube auch, dass wahrscheinlich die Interaktion mit anderen leichter über die Sprache möglich ist. Das heißt, mag jetzt blöd klingen, aber dann wäre der Verlust der Sehkraft das kleinere Übel, um das mal so zu sagen. Ja, wobei das auch wieder vom Kontext abhängt. Also wie lebt jemand? Ja, wenn jetzt jemand stark visuell ausgerichtet ist, dann traue ich mich jetzt nicht einfach so zu behaupten, du hast ja kein Problem, du hörst noch. Aber so von der Tendenz her, von der Logik her, glaube ich auch, dass wahrscheinlich das Hören uns mehr befähigt, Teil der Gesellschaft oder wie auch immer man dazu sagt, zu sein, im Vergleich eben zum Sehen alleine.
Christian, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Gedanken, für die Anregung. Ich werde ja das Vergnügen haben, in der Nachbearbeitung diesen Podcast mehrfach zu hören und zurückspulen zu können und dran. Das können dann andere Leute, wenn es erstmal raus ist, auch. Ich hoffe, du hast auch was davon gehabt.
Ich sag danke fürs Zuhören.